Defossilierung der Wirtschaft dürfte wahrscheinlich die größte Herausforderung dieses Jahrhunderts für uns alle sein. Und da spielt natürlich Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie eine zentrale Rolle. Und es ist auch Kern unserer Unternehmensphilosophie und damit Maxime für alles, was wir tun.
Herzlich willkommen bei Bioball im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums Bioball. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Herr Dr. Edlein und Bernhard Merz, ich freue mich auf das Gespräch heute mit Ihnen zum Thema Nachhaltigkeit und Bioökonomie. Mein Name ist Manfred Kircher, ich bin Berater für Bioökonomie und im Vorstand des Vereins Bioökonomie im Ballungsraum, kurz BioBall, auf den wir später noch kurz eingehen werden. Ich führe seit einiger Zeit Podcast-Gespräche mit Vertretern von Unternehmen, mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und auch mit Behördenvertretern, denn die kommunale Verwaltung spielt bei uns in unserem Konzept eine ganz große Rolle. Ich komme darauf später. Jetzt sprechen wir mit Ihnen. Herr Dr. Endlein, Sie sind Chemiker von Haus aus. Sie haben an der Justus-Liebig-Universität in Gießen bis 1991 studiert und auch 1991 mit einer Promotion in organischer Chemie bei Professor Dr. Günther Meyer abgeschlossen. Sie sind dann direkt in die Industrie gegangen, nämlich zu Werner und Merz. Für 4 Jahre waren Sie dort Laborleiter. Und dann haben Sie aber doch 6 Jahre in anderen Unternehmen verbracht und internationale Erfahrungen gesammelt in der Konsumgüter- und der chemischen Industrie, bevor Sie dann wieder zu Werner und Merz zurückgekehrt sind. Das muss also ein ganz besonderes Unternehmen sein und ich bin gespannt, was Sie uns dazu erzählen. Wo Sie jetzt seit 10 Jahren inzwischen sind und seit 2019 sind Sie Mitglied der Geschäftsführung von Werner und Merz, verantwortlich für den Unternehmensbereich Forschung und Entwicklung. Aus aktuellem Anlass sollte auch erwähnt werden, dass Sie bereits seit über 35 Jahren Mitglied in der Gesellschaft Deutscher Chemiker, der GDCH, sind, seit 2012 auch im Vorstand vertreten und kürzlich den renommierten Meyer-Gallo-Preis bekommen haben, auf den wir später nochmal eingehen werden. Und jetzt interessiert mich als Eingangsfrage zu dem Gespräch, welche Rolle, Herr Dr. Endlein, spielt der Nachhaltigkeit für Sie ganz persönlich?
Dr. Kircher, vielen Dank für die Einführung. Ja, Nachhaltigkeit für mich ganz persönlich, da möchte ich zunächst einmal ganz allgemein antworten. Mir geht es um eine möglichst ressourcenschonende Lebensweise.
Ich kaufe saisonal und regional. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass die Dinge des täglichen Lebens, dass man sie möglichst lange verwendet und wegkommt von einer Wegwerfgesellschaft. Als Privatperson bin ich natürlich auch Nutzer von Waschputzreinigungsmitteln und reinigender Kosmetik. Und da bin ich natürlich zugleich auch Fachmann. Und ich stelle da immer wieder fest, das Angebot vermeintlich nachhaltiger Angebotsformen ist inzwischen sehr verwirrend geworden. Ich möchte vielleicht mal ein Beispiel da nennen. Nachfüllstationen gibt es hier und da in Drogeriemärkten und anderen Handelshäusern. Und da wird suggeriert, dass es um Plastikeinsparung geht. Ne? Und da fragt man sich natürlich, stimmt so etwas? Ne? Weil es hört sich erst gut an, man kommt mit seiner Nachfüllflasche und spart Plastik dort ein. Aber die Nachfüllstation muss natürlich auch wieder befüllt werden und dazu werden Kanister benutzt. Ja? 5 oder 10 Liter Kanister. Und wenn man sich dann mal das Gewicht kurz, wir machen das natürlich, ich bin wie gesagt Fachmann, anschaut, dann stellt man fest, dass das Gewicht eines 5 oder 10 Liter Kanisters viel höher ist als die Summe unserer Nachfüllbeutel. Also das nur mal so als Anhaltspunkt. Alles, was so vordergründig schnell als ja, vermeintlich nachhaltig daherkommt, muss natürlich auch einer näheren Prüfung standhalten. Weiteres Beispiel, will da nicht langweilen, aber nehmen Sie mal etwas, was auch bei der Jugend momentan sehr en vogue ist, Putztabs. Also kleine Tabletten, die man ganz bequem zu Hause auflöst in Wasser und damit ein Reinigungsmittel zur Verfügung hat. Auch das suggeriert sofort ein großes Maß an Einsparung. Wenn man aber bedenkt, dass fast alle unsere Rohstoffe irgendwo in wässriger Lösung angeboten werden, muss man das Wasser erstmal verdampfen. Und muss einen Tab herstellen. Das hat wahrscheinlich auch kein Konsument überhaupt im Kopf. Ne? So, das sind so die Dinge, die mir natürlich durch den Kopf gehen, wenn ich privat einkaufen gehe. Und damit kann ich nur sagen, Nachhaltigkeit ist etwas, was man ganzheitlich betrachten muss. Und man muss die richtigen Dinge tun, um die richtige Kaufentscheidung treffen zu können. Und man muss eben die Dinge tiefer beleuchten. Das kann man als Konsument sehr schwer, wenn man vorm Regal steht und muss eine Kaufentscheidung fällen. Und deswegen bemühen wir uns sehr um Aufklärung auch auf unseren Webseiten und versuchen, die Dinge zu hinterfragen. hinterfragen.
Herr Entlein, ich verstehe, Nachhaltigkeit ist für Sie ein wirklich persönliches Anliegen und Sie hinterfragen das viel tiefer als der durchschnittliche Konsument, die durchschnittliche Konsumentin vielleicht, wenn sie vor dem Regal steht und eine Kaufentscheidung treffen muss. Unter den Zuhörern und Zuhörerinnen, die vielleicht mit dem Firmennamen Werner und Merz nicht so viel anfangen können, haben Sie, glaube ich, schon einige Stichworte gegeben, die vermuten lassen, was Werner und Merz macht. Stellen Sie doch Ihr Unternehmen kurz vor.
Werner und Merz ist vielleicht nicht so bekannt. Wir sind allerdings ein Traditionsunternehmen der Markenartikel- und Konsumgüterindustrie mit mehr als 150 Jahren Erfahrung oder sind mehr als 150 Jahre alt. Wir haben Produktionsstandorte im Herzen Europas, also hier in Mainz ist unser größter Standort. Aber wir haben noch einen Zweitstandort in der Nähe von Salzburg in Österreich. Wie Sie erkennen, wir stellen nicht in Billiglohnländern her. Unsere Standorte sind EMAS zertifiziert. Das ist ein weltweit anspruchsvolles System für nachhaltiges Umweltmanagement. Und zwar seit 2003. Und die Konsumenten dürften uns eher kennen über unsere Vertrauensmarken Erdal, Emsal oder auch Rorax. Und seit nunmehr mehr als 35 Jahren eben auch die Marke Frosch, die uns wohl am bekanntesten gemacht hat. Weniger bekannt ist, dass wir auch im Markt der professionellen Waschputzreinigungsmittel aktiv sind, also Gebäudereinigung, Gastronomie, mit Marken wie Green Care, Professional und Tana. Das wissen die wenigsten. Die Werner und Merz Gruppe beschäftigt deutlich mehr als 1000 Mitarbeiter und setzt mehr als eine halbe Milliarde Euro um. Wir sind den Prinzipien einer ganzheitlichen, ich sagte es schon, ganzheitlich nachhaltigen Wirtschaftsweise verpflichtet. Das steht auch in unseren Unternehmensleitlinien, ist es dort fest verankert. Und wir beschäftigen uns dabei mit der Frage, wie wir eine nachhaltige Lebensweise gesellschaftlich mehrheitsfähig machen können. Ja, und mit unseren Produkten überwinden wir übrigens auch nachweislich den vermeintlichen Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit oder anders ausgedrückt, die Entkopplung von Nachhaltigkeit und Verzicht ist möglich. Es wird ja immer gesagt, dass ökologische oder nachhaltige Reinigungs- und Waschmittel nicht so leistungsfähig sind. Da haben wir in den letzten Jahren oft bewiesen und haben das auch von Dritten bescheinigt bekommen, Stichwort Stiftung Warentest oder Ökotest, dass das so nicht ist.
Gut, die Produkte, die Sie verkaufen und die ja direkt an die Konsumenten gehen, werden nach dem Stand der Technik häufig aus Öl hergestellt. Und davon müssen wir wegkommen. Der Klimawandel fordert das, der fordert den Rohstoffwandel von fossilen Rohstoffen zu nachwachsenden Rohstoffen. Und in unserem Fachgebiet bei Bioball, bei der Bioökonomie im Ballungsraum, wollen wir das auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen, von pflanzlichen Rohstoffen tun. Sie erwähnten ja, dass für Sie Umweltmanagement und ganzheitlich nachhaltige Wirtschaftsweise wichtige Stichworte sind für Unternehmen. Darauf sind Sie ausgerichtet. Können Sie uns auch an Beispielen erläutern, welche Rolle diese Stichworte Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft, ganzheitlich nachhaltige Wirtschaftsweise für Sie spielen und wie Sie das in Ihren Produktionsweisen umsetzen?
Zunächst einmal, wie Sie sehr richtig sagen, also die Defossilierung der Wirtschaft dürfte wahrscheinlich die größte Herausforderung dieses Jahrhunderts für uns alle sein. Und da spielt natürlich Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie eine zentrale Rolle. Und es ist auch Kern unserer Unternehmensphilosophie und damit Maxime für alles, was wir tun. Ich kann es so einfach sagen, wir denken und handeln in Kreisläufen. Das heißt, wir gestalten unsere Produkte konsequent für einen geschlossenen biologischen Kreislauf auf der einen Seite oder technischen Kreislauf auf der anderen Seite. Und zwar so, dass ich Materialien entweder für eine gefahrlose und vollständige Rückkehr in die Biosphäre eignen oder eben qualitativ hochwertig wiedergewonnen werden können. Was heißt das konkret? Ein Beispiel für den biologischen Kreislauf. Wir nutzen nachwachsende Rohstoffe und zwar aus regionalem europäischem Anbau. Damit haben wir die Vorteile einer biologischen Abbaubarkeit in Zusammenhang, in Kombination mit einem reduzierten CO2-Fußabdruck als aktiven Beitrag zu Klimaschutz. Im technischen Kreislauf, maximaler Einsatz von Kunststoffrezyklaten ist unser Ziel seit vielen, vielen Jahren. Und zwar gehen wir dort eher den schweren Weg. Wir setzen Rezyklat aus dem gelben Sack ein. Also nicht nur aus der Bottle-on-Bottle-Pfandsystemen. Das machen wir schon sehr lange. Also alle unsere Flaschen sind aus 100% Rezyklat. Aber innerhalb des Rezyklats sind heutzutage 50% aus dem gelben Sack. Und wir spüren hier einfach eine Verantwortung, unsere eigenen Produkte, unsere eigenen Branche wieder einsatzfähig zu machen. Es ist sehr wichtig, dass man die Produkte entsprechend designt. Also Recyclingfähigkeit ist extrem wichtig. Wenn die Produkte ein falsches Design aufweisen, sind sie nicht recyclingfähig. Und erlauben Sie mir da ein Beispiel zu nennen, das auch sehr nachvollziehbar ist. Wir haben seit diesem Jahr unseren Froschweichspüler so umgestellt, dass der Standbotenbeutel aus Monomaterial ist. Also nicht mal aus dem Laminat, sondern aus dem Monomaterial, Polyethylen, sodass es wirklich danach wieder 1A recyclingfähig ist. Die Bedruckung lässt sich ganz einfach abreißen und die Wirkstoffe der Rezeptur sind komplett auf Sonnenblumen und Rapsöl basierend. Das vielleicht einmal als Beispiel, kleine Werbung natürlich auch für uns, aber als Beispiel, wie wir das verstehen. Wir gehen diesen Weg sehr, sehr konsequent.
Jetzt haben Sie viele Stichworte genannt, die vielleicht für den Nicht-Fachmann und die Nicht-Fachfrau gar nicht so auf Anhieb zu verstehen sind. Bei dem biologischen Kreislauf, wo Sie von pflanzlichen Rohstoffen ausgehen, haben Sie betont, dass Sie von Pflanzen aus europäischem und regionalem Anbau ausgehen. Warum ist Ihnen das wichtig?
Ja, ich versuche es dann nochmal zu erklären. Pflanzlich ist deswegen wichtig, eben Stichwort Defossilierung. Also wir können nicht endlos auf Rohöl, Erdöl basierend unsere Produkte herstellen. Nicht nur, weil die Ressource endlich ist, weil es ein Raubbau ist an der Natur, sondern weil eben auch der Klimaschutz momentan es einfach fordert. Es ist höchste Zeit, pflanzenbasiert zu arbeiten. Und der Vorteil, wenn man auf pflanzenbasiert arbeitet, ist eben auch, dass man eine biologische Abbaubarkeit meistens inhärent damit erzielt. Der Punkt regional ist deswegen so bedeutsam, weil wenn man sich mit Tensiden etwas näher beschäftigt, und möchte sie auf überwiegend pflanzenölbasierten Ressourcen aufbauen, dann ist man sehr schnell beim Palmöl und beim Palmkernöl. Das sind auch die großen Ressourcen und Quellen für pflanzlich regenerative Tenside. Aber es ist natürlich auch nicht biodivers, es ist eher eine Monokultur. Und an dem Beispiel kann man eigentlich auch wieder erkennen, Nachhaltigkeit soll ja auf drei Säulen beruhen. Ja? Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass am Ende doch die Ökonomie zuerst kommt und danach nachrangig erst die Ökologie und das Soziale. Und wir versuchen das eben auch tatsächlich zu leben, die Nachhaltigkeit, indem wir sagen, nein, wir können eben zur Einsparung, eben auch im Transport, dazu beitragen, zu einem aktiven Klimaschutz, wenn wir die Pflanzenöle regional eben aus unserer Nähe beziehen, um daraus Tenside herzustellen. Das ist die Idee.
Ja. Gut, damit sind Sie ja auch am Markt erfolgreich. Das wird von den Konsumenten offensichtlich akzeptiert. Aber für die Verständlichkeit muss ich doch nochmal nachfragen. Sie sagten, Sie verwenden Pflanzenöle wie zum Beispiel Sonnenblumenöl und machen daraus Tenside. Tenside ist ja ein Fachbegriff, das ist nicht jedem so geläufig. In was für Produkten sind Tenside drin? Wie werden die Tenside im Haushalt von den Konsumenten verwandt?
Ja, danke für die Frage. Tatsächlich ist man als Fachmann so stark in seiner eigenen Blase, dass man Fachtermini benutzt, die vielleicht gar nicht allgemein gängig sind. Also ich übersetze mal Tenside in waschaktive Substanz und noch einfacher ausgedrückt, alles, was im Haushalt reinigt und wäscht, beinhaltet letztlich immer Tenside als Hauptsubstanzklasse. Wenn es schäumt, Sie müssen nicht immer schäumen, aber meistens, wenn es schäumt, sind waschaktive Substanzen eben diese Tenside enthalten und sie sind die universelle Substanzklasse, die man benötigt, wenn man säubern, waschen und reinigen möchte.
Ja, weil die Benetzung mit Wasser ermöglicht.
Genau, die benetzen die Oberfläche, sie lösen Schmutz ab, sie emulgieren verschiedenste Arten von Schmutz, Pigmentschmutz, Ölschmutz. Ja. Und deswegen sind sie so universell eingesetzt und deswegen auch mengenmäßig in den Wasch- und Reinigungsmitteln, auch in rein der Kosmetik, ist es die größte Substanzklasse. Und wenn man einen Effekt für die Umwelt erzielen möchte, dann sollte man sich natürlich vordergründig oder erstrangig mit dieser Substanzklasse beschäftigen.
Genau für diese Tenside, Reinigungsmittel auf Basis einheimischer Pflanzen, Ölpflanzen, haben Sie ja den Meyer-Gallup-Preis für Wirtschaftschemie 2020 bekommen. Der wurde wegen der Pandemie erst im Juli 2021, also vor wenigen Wochen, verliehen. Das klingt jetzt so einfach. Statt Öl nimmt man eben Pflanzenöl und macht daraus Tenside. Wo lag da die Herausforderung? Warum war das preiswürdig, dieses Vorhaben?
Ja, es ist im Grunde für den Fachmann, erschließt sich sehr schnell, für den Laien nicht unbedingt, weil man denkt, Pflanzenöl ist doch gleich Pflanzenöl. Ist es eben nicht. Und der Laie kann es eventuell nachvollziehen aus seiner eigenen Erfahrung im Haushalt, wenn er kocht oder brät vor allen Dingen. Dann gibt es verschiedenste Pflanzenöle, die man für unterschiedliche Einsätze nutzt. Also es gibt beispielsweise Frittierfette, die kann man hoch erhitzen. Dann gibt es welche, die man eigentlich nur kalt im Salat verwendet. Und da ahnt man schon, Pflanzenöle sind unterschiedlich empfindlich. Und das hat etwas mit den Doppelbindungen zu tun. Jetzt muss ich doch ein bisschen chemisch werden. Sogenannte ungesättigte Ketten sind das. Und je mehr Doppelbindungen vorhanden sind, desto leichter verdirbt so ein Öl, desto leichter wird es ranzig. Und dann gibt es auch noch einen Unterschied zwischen tropischen Pflanzenölen und den Ölen aus der gemäßigten Zone, und zwar diese Kettenlänge. Ne? Die sind einerseits, auch hier muss ich etwas chemisch-technisch werden, bei tropischen Ölen C12, C14, also aus 12 und 14 Kohlenstoffatomen überwiegend aufgebaut. Und bei den europäischen, sagen wir eher überwiegend aus 18C-Atomen. Und das führt einfach, ich mache es kurz, zu anderen Eigenschaften. Und das ist die Herausforderung, mit diesen anderen Eigenschaften umzugehen, um dennoch performante Produkte daraus herzustellen.
Gut, und der Antrieb für diese Entwicklung war eben, eine höhere Nachhaltigkeit zu erreichen und einen geringeren Fußabdruck der Produkte. Das bestätigt so das, was Sie vorhin sagten, dieses ganzheitliche Denken, nicht nur die Ökonomie in den Vordergrund zu stellen, sondern auch eben auch die ökologischen und die sozialen Faktoren. Um den Zuhörern und Zuhörerinnen eine Idee zu geben, wie aufwendig das ist, wie lange dauert so eine solche Entwicklung, ein an sich bekanntes Produkt auf einen neuen Rohstoff umzustellen?
Also wir haben vor über 10 Jahren mit dieser, wir nennen es Initiative, angefangen, haben zunächst einmal ein ganz kleines Pflänzchen, also Leinöl, Fettsäuren eingesetzt. Das war relativ geringe Mengen, das waren die ersten Jahre. Dann haben wir uns in der Forschung und Entwicklung schon länger mit Rapsöl als Basis, später dann mit Sonnenblumenöl als Basis befasst. Und alleine schafft man es nicht, vor allen Dingen, wenn man mittelständisches Unternehmen ist. Und selbst die Großunternehmen sind heute nicht mehr so rückwärts integriert, dass sie alles im eigenen Haus können. Also das Stichwort hier lautet eigentlich Open Innovation, die Zusammenarbeit mit anderen. Und hier haben wir sehr gute Partner gehabt, die mit uns die Schritte mitgegangen sind, uns überhaupt auch gemeinsam auf dem Weg, diese Tenside herzustellen, begleitet haben und uns auch damit versorgen. Also zum Beispiel so eine Firma Clariant, im Frankfurter Raum sehr bekannt. Firma Kao waren zwei namhafte Firmen, die wesentlich beigetragen haben zu unserem Erfolg. Und das ist einfach eine Zusammenarbeit mit Dritten, die sonst anders nicht zu bewältigen wäre. Ich möchte vielleicht noch eins ergänzen zu den Dingen, die wir vorher besprochen haben. Heimischen Tenside oder die Tenside sind die höchstgrößte Substanzklasse mengenmäßig, aber wir sehen es auch hier ganzheitlich. Also wir beschränken es nicht nur auf Tenside, wir haben inzwischen noch andere regenerative, regionale Rohstoffe eingesetzt. In unseren Produkten, der eine oder andere wird es hoffentlich wissen, unser Essigreiniger ist besonders bekannt und auch mengenmäßig bedeutsam. Sie können sich also vorstellen, dass wir große Mengen Essigsäure verarbeiten im Werk und seit kurzem setzen wir Essigsäure komplett aus einer Bioraffinerie ein. Genauso setzen wir Ethanol in großen Mengen ein, die wir, den Ethanol aus Agrarreststoffen inzwischen gewinnen. Also es ist nicht nur inzwischen auf Tenside beschränkt, sondern geht auch auf andere wichtige Substanzen zurück.
Herr Entlein, nachdem wir jetzt über die Verwendung von biologischen Rohstoffen und das Schließen des biologischen Kreislaufs durch die Verwendung von pflanzlichen Fettsäuren gesprochen haben, würde ich gerne nochmal den technischen Kreislauf ansprechen, den Sie vorhin schon mal erwähnt haben. Sie verwenden ja für Ihre Verpackungen unter anderem Plastikabfälle aus dem gelben Sack. Und die sind insbesondere dann gut rezyklierbar und einsetzbar für neue Produkte, wenn es ein einziges Material ist und nicht eine Mischung von vielen verschiedenen Materialien. In diesem Zusammenhang haben Sie erwähnt, dass hier das Produktdesign schon eine Rolle spielt. Also es stellt sich die Frage, wie die Flasche für Ihre Produkte designt wird, damit sie eben auch tatsächlich nur aus einem Material besteht. Nun sind Sie ja gar nicht selbst Hersteller von Ihren Verpackungen, so nehme ich zumindest mal an. Wie arbeiten Sie mit Ihren Zulieferern zusammen, um dann gemeinsam zu solchen Lösungen zu kommen, die den technischen Kreislauf ermöglichen?
Ja, im Grunde ist die Antwort die gleiche wie auch bei den Rohstoffen für die Rezepturen. Auch hier haben wir eine offene Partnerschaft mit unseren Zulieferern. Einer der weltgrößten Emballagen- oder Flaschenhohlkörperhersteller ist die Firma Alpla. Die Firma Alpla arbeitet seit Jahrzehnten mit uns zusammen, ist bei uns im Werk hier direkt in unseren Produktionsgebäuden mit ihren Maschinen vertreten, sodass wir also sehr kurze Produktionswege haben von der Flaschenherstellung auf unsere Linie. Und das ist eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie ich schon sagte, seit vielen Jahrzehnten. Nicht seit vielen Jahren, sondern Jahrzehnten. Und genau diese Gemeinsamkeit führt eben zu dem Fortschritt, den Sie eben gerade genannt haben, dass man eben auch die Herausforderungen annimmt und zu einem erfolgreichen Ende führt. Das Gleiche gilt nicht nur für Flaschen, sondern eben auch für den von mir bereits erwähnten Standbotenbeutel, den wir sehr oft verwenden, der inzwischen eben auch aus dem Monomaterial nur Polyethylen besteht. Eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe, die auch hier nur gemeinsam mit dem Lieferanten geschafft werden konnte, in dem Falle die Firma Mondi.
Gut, also das ist eine Aufforderung an die Zuhörer und Zuhörerinnen, tatsächlich diese Verpackungen in die gelbe Tonne zu werfen. Sie können sicher sein, dass zumindest ein Teil davon wieder rezykliert wird und wieder verwandt wird und der technische Kreislauf auf diese Art und Weise geschlossen werden kann. Jetzt möchte ich ein paar Worte sagen zu BioBall, zu dem Verein und zu der Forschungsinitiative, aus der ich komme und wo ich Vorstand bin. Wir haben nämlich ganz ähnliche Ziele. Wir haben das Ziel, in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main Abfälle zu verwenden, um neue Produkte zu erzeugen. Also diese Kreisläufe herzustellen und zwar insbesondere für biobasierte Abfälle. Das kann ein sehr breites Spektrum sein. Das kann Strauchschnitt sein aus Parks, Grasschnitt von Sportplätzen, die ja letztlich auch in eine Bioraffinerie hineingehen können und dann Quelle sein könnten für die Essigsäure, die sie verwenden. Das sind aber auch Lebensmittelabfälle, das kann Klärschlamm sein, das kann sogar CO2 sein, wie es bei der Kompostierung unter anderem entsteht oder bei der Biogasherstellung. Das sind unsere Ziele und wir wollen Verfahren, technische Verfahren entwickeln mit Partnern, um diese Abfälle ja im Kreis zu führen und daraus neue Produkte zu machen. Das soll dem Klimaziel dienen. Wir prüfen alle Verfahren darauf, ob sie zur Emissionsreduktion beitragen können. Gleichzeitig sollen sie aber auch wirtschaftlich sein. Also genau solche Produkte erzeugen, wie sie es machen, denn ein Unternehmen muss ja natürlich profitabel sein. Diese Ziele richten wir aus auf das Jahr 2030. Bis dahin wollen wir signifikant zum Klimaziel beitragen und auch zur Nachhaltigkeit einer nachhaltigen Wirtschaftsweise hier in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Wie sehen Sie Ihr Unternehmen? Wie sehen Sie Werner und Merz im Jahr 2030 bezüglich dieser Ziele?
Ich sage mal ganz allgemein immer sehr populär, am Anfang eines Jahrzehnts, das ist keine Kritik an Biopol oder Ihnen jetzt, es ist immer sehr populär, das Ende des Jahrzehnts als zeitliches Ziel zu formulieren. Und da möchte ich noch einmal betonen von unserer Seite, wir wollen durch Umsetzung, nicht durch Ankündigungen überzeugen. Und wir haben da heute schon Tatsachen geschaffen, wie bereits erwähnt. Für uns ist es so, dass wir auch die restlichen Puzzlestücke auf dem Weg zu einer totalen, hundertprozentigen Nachhaltigkeit bis 2030 zusammensetzen werden. Wir haben vieles, wie im Vorfeld unseres Gesprächs schon erwähnt, schon umgesetzt. Aber natürlich die letzten Stücke des Weges sind oft auch die beschwerlichsten. Ne? Denn echte Nachhaltigkeit, das kann man sagen, kennt keine Abkürzung und es ist eher ein Marathon als ein Sprint. Ich hatte gesagt, dass wir an gewissen Themen schon mehr als 10 Jahre dran sind, unseren Weg gegangen sind und wenn er beschwerlich ist, dann macht das nichts. Wir setzen eben das Rezyklat aus dem gelben Sack ein und nicht aus einer einfacheren Quelle. Also das erstmal vorab dazu. 2030 ist ein weiter Weg und das Ziel ist es, hundertprozentig nachhaltig zu werden, das heißt hundertprozentig regenerativ, biologischen Kreislauf zu schließen an 100% Rezyklateinsatz. Das werden wir übrigens bereits, das ist unser Ziel, zu dem wir uns auch als Firma committed haben, das werden wir bereits im Jahre 2025 erreicht haben und sind heute schon über das ganze Unternehmen in einem sehr, sehr, sehr hohen Bereich, also irgendwo im Bereich 70-80% unserer Verpackung sind heute schon komplett auf Rezyklat umgesetzt. Wie ich schon sagte, die letzten Schritte sind meist die beschwerlichen.
Ja, aber dann haben Sie ja schon eine erhebliche Wegstrecke in Richtung auf die eigenen Ziele schon erreicht. Zum Schluss möchte ich noch auf Partnerschaften eingehen. Wir bezeichnen uns ja bei BioBall als Innovationsraum, Bioökonomie im Ballungsraum. Und Innovationsraum meint, dass wir Partner aus Unternehmen, und zwar aus öffentlichen und privaten, also zum Beispiel aus Müllentsorgungsunternehmen und aus Unternehmen wie Ihnen, und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Vertreter der kommunalen Verwaltung, denn die bestimmt ja die Infrastruktur. Alle diese Akteure bringen wir zusammen und versuchen, Ideen zu initiieren, wie man nachwachsende Rohstoffe besser vermarkten kann, wie man Rezyklate besser verwerten kann und die Abfallstoffe, die ich vorhin beispielhaft aus der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main meinte. Sie gehen ja ähnlich vor. Man bezeichnet das als Open Innovation und Sie haben vorhin auch schon Beispiele beschrieben, wie Sie mit Partnern, Zulieferern zusammenarbeiten. Was sind denn die Erfolgsfaktoren für Sie, um gute Partnerschaften zu entwickeln, die über lange Zeit laufen und gemeinsam dann Projekte voranzubringen, bis zur Vermarktung?
Es ist zunächst einmal so, dass dieses Modewort, vielleicht auch Open Innovation, ist alles nichts wert, wenn die Haltung und die Kultur eines Unternehmens dahinter nicht korrekt ist. Also was will ich damit sagen? Es braucht eine wahrhaftige Innovationskultur, und zwar auf allen Seiten der Partner. Man braucht eine verlässliche Planung. Und zwar keine kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern eine verlässliche Mittel- und Langfristplanung. Man braucht einen wertschätzenden Umgang mit unkonventionellen Ideen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und in den Unternehmen, bei uns ist das so, braucht es in jedem Fall einen Sponsor in der Geschäftsführung, der einerseits fördert, andererseits aber auch fordert. Das sind ganz elementare Voraussetzungen, um Open Innovation überhaupt erfolgreich zu machen. Und der Wert von Open Innovation, auch bei nachhaltigkeitsorientierten Innovationen, ist letztlich, dass man Skaleneffekte erzeugt. Also es reicht nicht, wenn man jetzt nur in der Nische erfolgreich ist. Denn am Ende, Sie haben es selbst gesagt, es geht auch, jedes Unternehmen soll wirtschaftlich erfolgreich sein. Und wenn man die Stückkosten reduziert, dann erhöht man natürlich grundsätzlich den wirtschaftlichen Nutzen. Und das geht nur, wenn man außerhalb der Nische, wenn man die Dinge groß macht. Wir nennen das oft eine Demokratisierung der Nachhaltigkeit. Und deswegen ist für uns Open Innovation nicht nur die Zusammenarbeit mit Dritten in Projektpartnerschaften, sondern noch einen Schritt weiter, gehen wir? Wir wollen die Innovationen letztlich auch allen anderen zur Verfügung stellen. Das halten wir für sehr wesentlich, dass wir große Effekte erzielen außerhalb unseres eigenen Wirkungskreises.
Herr Dr. Endlein, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, es ist deutlich geworden, was Werner und Merz in Richtung Nachhaltigkeit antreibt, wie sie arbeiten, was die Erfolgsfaktoren sind. Und ich wünsche Ihnen ganz persönlich auch für Ihre Forschungsarbeiten weiterhin viel Erfolg und dass Sie das Ziel 2030, das Sie beschrieben haben, 100%ig nachhaltig zu sein, vielleicht sogar schon früher erreichen. Vielen Dank.
Ich danke auch für das Gespräch, Herr Kirch.
Der Innovationsraum BioBall wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des BioBall Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.